herzlich willkommen bei Teufelsplausch, dem Talk über den ersten FC Kaiserslautern. Es begrüßt euch Marc Litz.
So, harter Cut. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Teufelsplausch. Mein Name ist Marc Litz. Jetzt musste ich meinen Namen tatsächlich ablesen. Das gibt's doch nicht. In dieser Folge habe ich es etwas schwerer als sonst, würde ich mal behaupten. Das liegt aber nicht am wundervollen Gast. Ich bin sehr froh, dass er sich Zeit nimmt und auch da ist und mit mir so ein bisschen plaudern möchte. Es liegt eher so an der Thematik. Ja, es ist halt aktuell eine eher schwierige Zeit für unseren Verein, das wissen wir ja alle. Tut auch so ein bisschen weh manchmal, aber ohne jetzt irgendwie noch groß zu lamentieren, möchte ich meinen Gast vorstellen. Es ist Professor Dr. Jörg Wilhelm. Hallo, wie geht's Ihnen?
Hallo, grüß Gott, einen schönen guten Tag nach Coburg. Und danke, mir geht's gut an einem schönen Sonntag bei schönem Wetter in der schönen Schweiz am Vierwaldstätter See. Ist ein bisschen Zeit, sich zu erholen von den Rapazen eines mittlerweile fast zum Ganztagsjob gewordenen zum Ganztagsjob gewordenen Aufgabe als Aufsichtsratsvorsitzender des FCK.
Jetzt will ich am allerliebsten gleich mal wieder kritisch nachfragen, naseweiß wie ich bin. Ist es denn so anstrengend aktuell?
Es ist sehr anstrengend. Wir befinden uns in einer entscheidenden Phase. Es geht im Moment darum, vorhandene Investoren auszuwählen und mit diesen vorhandenen Investoren zu einem Deal zu kommen. Das ist deshalb schwer, weil wir als Aufsichtsrat und als Beirat nur noch eine zuschauende Rolle haben, denn die Entscheidungsfindung liegt bei dem vom Insolvenzgericht bestellten Sachwalter Dr. Kleinschmidt. Und wir haben allenfalls noch im Moment eine überwachende Aufgabe. Das heißt also, wir als Team haben Investoren gefunden und haben die auch vorgestellt. Aber die Entscheidung darüber, ob und welcher Investor genommen wird, liegt eben beim Vorstand des Vereins in Zusammenarbeit mit dem Insolvenzverwalter. Ich höre Sie nicht mehr.
Das passiert mir sehr häufig. Ich habe mich nämlich stumm geschaltet, um Ihnen nicht ins Wort zu fallen. Und das bleibt genauso drin. Kann ruhig jeder wissen, dass ich so ein bisschen nebendran bin. Aber das darf auch heute sein, denn heute ist Sonntag. So, jetzt haben Sie was von Team erzählt. Dazu würde ich gleich kommen wollen. Also das nehme ich jetzt gleich nochmal auf. Zuallererst, falls es noch irgendjemanden da draußen gibt, der Sie nicht kennen sollte, oder nee, nicht kennen wird, so. Sie wohnen in der Schweiz, Sie sind Rechtsanwalt und ich habe mal gelesen, das war damals aber noch, das war Ihr Steckbrief sozusagen vor der Mitgliederversammlung, Hochschullehrer. Ist das richtig?
Ja, ist richtig. Ich bin Universitätsprofessor an der internationalen SRH University in Berlin und begleite dort einen Lehrstuhl für internationales Wirtschaftsrecht.
Wie um alles in der Welt kommen Sie denn eigentlich zum ersten FC Kaiserslautern? Das bedeutet, also was meine ich mit was um alles in der Welt? Wer macht das freiwillig, will man ja eigentlich sagen, ne? Also es ist ja, also Sie suchen dann anscheinend echt die Herausforderung, oder?
Nein, in dem Fall hat die Herausforderung mich gesucht. Ist relativ einfach, ich bin im Saarland aufgewachsen und zum Teil im Saarland zur Schule gegangen und habe dadurch natürlich eine auch örtliche und auch sachliche Nähe zum FC Kaiserslautern gehabt, als die Fußballmannschaft im Saar-Pfalz-Kreis. Und als jetzt dieser FCK in die Krisensituation kam, hat das Team um den Rainer Kessler und den Markus Merck, die haben über einen Freund von mir, der Martin Weimer, nach einem Juristen gesucht, der als unabhängig gilt und der nichts mit dem Kaiserslautern Klüngel zu tun hat, sondern unabhängig und ohne eigene Interessen dahinstehen kann und die rechtlichen, steuerlichen und Compliance-Belange eines Vereins in der Krise eben zu beraten.
Uff, das ist halt ein, ist keine leichte Aufgabe, niemals. Ich habe mir den Satz, diesen sehr, sehr klugen Satz von Ihrem Steckbrief damals aufgeschrieben. Es war wohl ein Zitat: Was immer du tust, tue es klug und bedenke das Ende. Jetzt mag ich natürlich das Ende so nicht hören aktuell, weil das hat schon ein sehr, sehr fieses, wie sagt man denn, Geschmäckle. Aber was wollten Sie denn mit diesem Satz eigentlich sagen? Ist das irgendwie so ein Lebensmotto oder?
Ja, das ist in der Tat eines von zwei Lebensmottos, die ich verfolge. Mhm. Das erste ist, das Recht muss dem Unrecht nicht weichen. Und das zweite ist, was immer du tust, tu es klug und bedenke das Ende. Mit anderen Worten, denk gut nach, überlege gut, wenn du etwas tust, welche Folgen es hat und welche Folgen es haben könnte, bevor du dann auch wirklich handelst. Nicht? Und das ist in der Tat ein Motto von mir.
Jetzt wurde ja nach der Aufsichtsratssitzung, nein, das ist falsch, nach der Mitgliederversammlung ist relativ still, weil man hatte ja ordentlich viel zu tun. Das heißt nicht, dass jetzt weniger zu tun ist, ganz im Gegenteil. Damit will ich halt sagen, dass Ihre Person erst so richtig präsent wieder war, als Sie im SWR-Fernsehen zu Gast waren und dort über einen möglichen neuen Investor gesprochen haben, der anscheinend, so habe ich es zumindest verstanden, ein Angebot vorgelegt hat. Haben Sie darüber vorher gut nachgedacht? Oder wie war denn so das Feedback nach dieser Sendung?
Also ich muss etwas weiter ausholen.
Gerne.
Dass ich bis zu diesem Zeitpunkt, als ich im SWR-Fernsehen aufgetreten bin, bei der Sportschau abends, dass ich da ruhig war und in der Öffentlichkeit nicht zu sehen war, das ist ganz natürlich, weil es ist weder die Aufgabe eines Aufsichtsrates noch die Aufgabe eines Beirates, in der Öffentlichkeit sich ständig zu präsentieren und Interviews zu geben oder Beiträge in der Öffentlichkeit beizutreten oder sonst in der Öffentlichkeit in Erscheinung zu treten. Der Aufsichtsrat, die Aufgabe des Aufsichtsrats und eines Beirates ist im Gesetz und in der Satzung definiert. Die einzige Aufgabe ist eben, Aufsicht zu führen über die ordnungsgemäße Geschäftsführung und dann zu entscheiden, wenn es um Geschäfte geht, die seitens der Geschäftsführung an den Aufsichtsrat oder Beirat als Genehmigungsorgan herangetragen werden, weil sie von einer solchen Bedeutung sind, dass da nochmal ein Gremium darüber zu entscheiden hat. Und wenn jemand glaubt, nur weil er Sprecher eines Aufsichtsrats oder Sprecher eines Beirats ist, dass das bedeuten würde, er müsse ständig sprechen, dann ist das ein völlig falsches Verständnis von der Aufgabe eines Aufsichtsrats und eines Beirates. Und so war es nur folgerichtig, dass ich bis zu meinem Auftritt im Fernsehen nicht zu sehen war in der Öffentlichkeit. Das aber an diesem Zeitpunkt, oder zu diesem Zeitpunkt, wo ich dann, dann doch die Öffentlichkeit gesucht habe, der Grund war relativ einfach. Derjenige, der das bisher immer gemacht hat, und ständig in der Öffentlichkeit oder in der Presse zu sehen war, der Kollege Merck, der hat aus meiner Sicht A, die Öffentlichkeit falsch oder nur zum Teil informiert und hat die Dinge nicht so dargestellt, wie sie in der Öffentlichkeit und insbesondere bei den Mitgliedern, die uns ja gewählt haben, hätten dargestellt werden müssen. Und da auf mein vielfaches Drängen sich das nicht geändert hat, habe ich meiner Natur entsprechend die Führungsrolle übernommen und mich gezeigt und in der Öffentlichkeit darüber berichtet, was tatsächlich los ist. Das halte ich für meine Pflicht gegenüber den 1200 Mitgliedern, die mich gewählt haben, die stellvertretend für alle FCK-Mitglieder an dieser Mitgliederversammlung mir dieses Mandat verschafft haben. Und daher war es also vollkommen klar und natürlich, dass wenn ich feststelle, dass die Dinge falsch laufen, dass ich sie dann korrigiere. Das würde ich auch jederzeit wieder tun, dass das dem einen oder anderen, insbesondere demjenigen, der von sich behauptet oder glaubt, dass er diese Aufgabe hätte übernehmen müssen, nicht gefallen hat, da kann ich nichts dran ändern. Hätte das richtig gemacht, hätte ich mich nicht gezeigt.
Uff. Das ist das, was ich eben meinte mit, es ist heute keine einfache Sendung für mich. Es sind so viele verschiedene Einflüsse und Eindrücke, die man hört jetzt natürlich eben von Ihrer Seite. Und das muss alles so just in time bei mir so verarbeitet werden. Und wer mich kennt und wer die Folge von Anfang an aufmerksam verfolgt hat und weiß, dass ich mich gerne mal einfach stumm stelle, während ich spreche, der weiß, sowas kann bei mir halt ein bisschen länger dauern. So. Ja, gut. Wie kam es denn? Während ich darüber nochmal nachdenken muss, weil es sehr wichtig ist, wie ich mich hier ausdrücke, frage ich einfach mal, wie kam es denn zu diesem Fernsehauftritt? Weil ich weiß, normalerweise werden Gäste beispielsweise immer so angekündigt beim SWR Sport. Und das war ja in Ihrem Falle gar nicht so. Also die Sendung ging los und plötzlich war da so ein Überraschungsgast sozusagen.
Ja, also das war von mir gesteuert in Absprache mit dem Sender Südwestfunk, mit SWR 3, war das so geplant und gesteuert. Weil ich eben nicht wollte, dass im Vorfeld Versuche gestartet werden, mich daran zu hindern, in der Öffentlichkeit aufzutreten und die Wahrheit zu sagen. Und wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, gab es auch wirklich Versuche, das zu tun. Aber das hat nicht funktioniert und hätte mich auch nicht davon abgehalten. Ich hätte immer Mittel und Wege gefunden, mich bemerkbar zu machen, wenn ich der Meinung bin, dass ich mich bemerkbar machen muss. Denn ich bin ausschließlich von Recht, Gesetz und Satzung gesteuert und habe ein Mandat von 1200 Mitgliedern und nur dem bin ich verpflichtet. Ich spreche in dem Zusammenhang gerne von einer analogen Anwendung eines Nothilferechts.
Was ist das? Ein Nothilferecht? Ich bin kein Jurist, ja. Ich bin Filmemacher. Das ist.
Das ist ganz einfach. Ich habe mir ein Recht angemaßt, was mir normalerweise nicht zu Gesicht steht, weil eben, wie gesagt, wie ich eingangs schon erwähnt habe, Aufsichtsräte und Beiräte gehören nicht ins Fernsehen oder in die Presse, sondern die haben eine reine Überwachungsfunktion. Aber aus dieser Überwachungsfunktion leite ich ab, dass wenn die Dinge so extrem schief laufen, dass nur noch der Weg an die Öffentlichkeit dazu führt, das falsche Bild zu korrigieren. Und dann ist das ist das, was ich als Nothilferecht bezeichne. Und deshalb habe ich mir dieses Recht herausgenommen. Und ich würde das jederzeit wieder tun, wenn es erforderlich ist, wenn ich merke, dass die Dinge in die falsche Richtung laufen.
Sie haben eben gesagt, das Mandat. Sie haben das Mandat der Mitglieder, die Sie gewählt haben, erteilt bekommen und nehmen das ernst. Ist das so eine Art, wie soll ich denn sagen, so ein beruflicher Leitfaden, den Sie da mit ins Spiel bringen? Denn ein Mandat erteilt ja normalerweise, also so ein, ich beispielsweise, wenn ich jetzt zu Ihnen komme und sage, Mensch, Herr Professor Dr. Wilhelm, bei mir brennt die Hütte, ich brauche ganz dringend einen Rechtsanwalt, dann erteile ich Ihnen somit das Mandat, vorausgesetzt, Sie nehmen das an. Das ist ja bei so einer Wählergeschichte eigentlich nichts.
Ja. Doch, das ist an sich vergleichbar. Also Mandat ist jetzt ein Terminus technicus aus dem Anwaltsberuf. Also ich hätte auch sagen können, ein Auftrag, ein Wählerauftrag, genau wie Politiker einen Wählerauftrag bekommen, wenn sie gewählt werden. So haben mich 1200 von 1600 an diesen Mitgliedern gewählt und haben mir vertraut. Und haben sozusagen darauf gehofft, dass das, was ich in meiner damaligen Antrittsrede gesagt habe, dass ich für Transparenz sorge, für Wahrheit und Klarheit, dass ich mithelfe, diesen Augierstall auszuräumen. Ja? Und daran halte ich mich, das ist ein Wählerauftrag. Und unabhängig davon, dass ich das auch als Anwalt für meine Mandanten machen würde, mache ich das natürlich auch für meine Wähler, denn die bin ich ja verpflichtet. Das wäre ein Vertrauensbruch erster Ordnung, wenn ich andere Interessen über die Interessen des Vereins und der Wähler stellen würde.
Ja, jetzt muss ich tatsächlich mich wieder entmuten. Und ich habe dran gedacht und es hat funktioniert. Was lief denn, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber ich frage heute bewusst sehr naiv, was lief denn schief, dass sich ein Aufsichtsratsvorsitzender in ein Fernsehstudio sitzt?
Ja, es ist mit einem Wort gesagt. Wir hatten zu diesem Zeitpunkt, als die Öffentlichkeit ja und die Fans und die Mitglieder ja gerade danach gehungert haben, zu erfahren, kurz vor dem Weg in die Planinsolvenz, ob es denn Investoren gibt, ob wir denn Wort halten, ob wir denn unser Versprechen eingelöst haben als Team, ob wir denn Investoren gefunden haben. Und zu diesem Zeitpunkt ist es also ausschließlich darüber berichtet worden, über einen Einstieg oder Wiedereinstieg der sogenannten Regionalinvestoren und der von Martin Weimer und mir per Zufall gefundene Investor, Großinvestor, Ankerinvestor, der wurde einfach der Öffentlichkeit verschwiegen. Und das war natürlich eine derartige Chance und auch natürlich von einer Brisanz, diese Information, dass man die nicht unter den Tisch halten durfte. Und da mir auch nicht klar war, warum die unter den Tisch gehalten wurde und ich im Vorfeld einige Male darauf aufmerksam gemacht habe, dass das nicht in Ordnung ist, wenn man nicht auf mich gehört hat, dann nehme ich halt die Dinge in die Hand. Ja. Das erwarten auch die Leute von mir.
Wie das Feedback außerhalb natürlich jetzt so in der Fanszene aussieht und aussah nach dem Auftritt, das ist mir bewusst, das ist Ihnen bewusst. Wie sah es denn intern aus? Also haben Sie da auch, nee, nicht auch. Also gibt es gespaltene Meinungen?
Ja, eindeutig. Also ich bin natürlich demjenigen, der geglaubt hat, er sei derjenige, der ständig in der Öffentlichkeit sprechen muss, obwohl er das auch nicht tun muss und nicht tun darf, weil er auch nur Aufsichtsrat ist. Beirat, ich spreche hier von dem Kollegen Merck, da bin ich natürlich auf die Füße getreten, aber da muss ich Ihnen ehrlich sagen, das interessiert mich überhaupt nicht. Ja. Ich habe meinen Auftrag, den ich zu erfüllen habe, der stammt vom obersten Souverän des Vereins, das sind die Mitglieder. Und wenn ich dann in der Erfüllung dieser Aufgabe mal jemand auf die Füße treten muss, ja mein Gott, dann ist es halt so, wenn er das nicht versteht, wenn ich ertragen kann, dann ist er der falsche Mann am falschen Platz.
Okay, wie wichtig ist es, dass ein Aufsichtsrat, also das verwirrt ja einige, mich insbesondere ganz zu Beginn auch. Es wurde anfänglich vom Team Merck gesprochen, dann war es irgendwie Team Kessler, dann war es irgendwie noch ein anderes Team. Wie muss man sich ein Aufsichtsrat Ihrer Meinung nach vorstellen? Man tritt als geschlossene Gruppe auf oder als Einzelakteure oder aber wiederum, man arbeitet alle an einem Strang für ein Ziel, auf ein Ziel hin. Und jeder übernimmt aber da eine Aufgabe und keiner quatscht dem anderen rein. Es war jetzt sehr viel und sehr lang von mir gesprochen.
Ja, völlig in Ordnung. Die Frage ist ja verständlich. Weder noch. Die Wahrheit liegt irgendwo ganz anders. Wir sind als Teamwerk, das war ja sozusagen, waren fünf Leute, die aber eigentlich von Rainer Kessler zusammen besucht worden sind und nicht von Markus Merck. Der Markus Merck ist nur das bekannteste Gesicht von uns Fünfen. Deshalb wird das Team Merck genannt, sind wir angetreten, aber wir sind natürlich angetreten, um in den Aufsichtsrat und den Beirat im FCK gewählt zu werden. Und in dem Moment, wo wir diese Wahl gewonnen und angenommen haben, hat sich das Team Merck nicht aufgelöst, sondern ab dem Moment gab es eben nur noch Aufsichtsrat und Beirat. Und die Regeln dann, die für den Aufsichtsrat und den Beirat gelten, die sind in der Satzung und im deutschen Aktienrecht und im GmbH-Recht sind die festgelegt. Und diese Regeln stehen über jedem Teamgedanken. Das sogenannte Team ist ja keine Supervisionsinstanz, die dann nochmal sich über das Gesetz oder über die Satzung erhebt und dann, um dann festzustellen oder zu regeln, was einer tun soll oder lassen soll. Das ist völlig falsch. Ja? Nach der Wahl gab es Aufsichtsrat und Beirat und deren Aufgaben, wie gesagt, sind ganz klar im Gesetz und in der Satzung geregelt. Und das ist das Einzige, dem ich verpflichtet bin. Und wenn es dann und solche Beiräte und Aufsichtsräte sind sogenannte Kollegialorgane, in denen wird kollegial entschieden durch Mehrheitsbeschlüsse. Wenn denn Einzelne solche Beschlüsse nicht herbeiführen oder sich verselbstständigen, dann ist das auch nicht mehr von den Regeln für solche Kollegialorgane gedeckt. Aber wie gesagt, man darf das nicht. Es hat so was Sozialromantisches an sich. Die merken, nee, wir sind Aufsichtsräte, Beiräte, das ist gesetzlich festgelegt, die haben ihre Aufgaben, die müssen sie erfüllen. Und wenn da einer rechts und links rausspringt oder die Aufgaben nicht erfüllt, und dann, das führt ja auch zu Schadenersatz. Folgen, also da, wie gesagt, ist dargelegt.
Es gab ja in den vergangenen Wochen einen Leak, und zwar ein Statement des vom Team Kesslers unter Federführung von Professor Dr. Wilhelm und Martin Weimer für den FCK gefundenen Investors. Das ist eine Nummer, die mich insbesondere auch nochmal so ein bisschen verwunderte. Sie wissen, um was es geht?
Ja, klar. Aber das war überhaupt kein Leak. Das war ein ganz offizielles ein Statement, eine für die Presse gedachte Erklärung, die der Investor, von dem wir sprechen, dieser große Anker-Investor aus Dubai, die dieser Investor zum Zwecke der Veröffentlichung an drei Journalisten von drei verschiedenen Medien, Print und Fernsehen, gesendet hat, mit der Bitte, diese zu veröffentlichen. Und das war also nicht irgendwie Leak herausgekommen, sondern das Papier ist letztendlich genau den Weg gegangen, den der Investor wollte, denn er wollte in der Öffentlichkeit richtigstellen die vielen Dinge, die da über ihn im Wesentlichen in der Bild-Zeitung oder der Yellow Press falsch dargestellt waren. Das hat er zum Anlass genommen, um sich an die Öffentlichkeit zu wenden, über seriöse Journalisten und die Dinge klarzustellen. Und insofern kann man nicht von dem Leak sprechen, sondern dass das ans Licht der Öffentlichkeit gelangt ist, was ans Licht der Öffentlichkeit gelangen sollte. Dass das natürlich all denen nicht gepasst hat, die krampfhaft versucht haben, zu diesem Zeitpunkt den Investor aus welchen Gründen auch immer unter den Tisch zu kehren, das mag sein, aber wie gesagt, es war vom Investor gedacht, an die Öffentlichkeit zu kommen, und es ist an die Öffentlichkeit gekommen. Und auch da muss ich wieder sagen, gilt für mich der klare Grundsatz, man muss die Wahrheit sagen. Man kann nicht drum herum reden, man soll nichts verschweigen. Alles das, was man veröffentlichen darf und veröffentlichen kann, insbesondere wenn es doch von der Person, von der es kommt, zum Zwecke der Veröffentlichung verbreitet wird, muss raus.
Okay, so. Da habe ich jetzt einen Kommentar, der ganz gut passen könnte. Der ist aber nicht sehr freundlich. Und er ist nicht von mir. Das muss ich gleich dazu sagen. Und zwar gibt es ja auf unserer Facebook-Seite die Möglichkeit, immer Kommentare zu hinterlassen. So, jetzt habe ich gefragt, nachdem der Betze brennt, unser Fanforum, geschrieben hat, Jörg Wilhelm attackiert die regionalen Investoren. Darauf bitte noch nichts sagen. Das kommt gleich. Und zwar habe ich dann halt so gefragt, was würdet ihr Professor Dr. Jörg Wilhelm fragen, wenn ihr die Möglichkeit hättet? Und der Carsten schrieb, ich würde ihn fragen, was sollte der Mist mit den Details zum zukünftigen Investor schon an die Öffentlichkeit zu gehen? Bevor nicht alles hieb- und stichfest, sprich der Vertrag von beiden Seiten unterzeichnet ist. Und wieso man zukünftige Geldgeber so scharf angeht, wie es in diesem Bericht tut.
Gut, also das ist ja. Das sind zwei geteilte Frage.
Richtig.
Zunächst einmal muss ich klarstellen, ich weiß nicht, wer kolportiert und warum es kolportiert wird, dass ich die regionalen Investoren angehen würde oder kritisieren würde. Das ist vollkommener Unsinn. Mir ist jeder Investor, ob er nun regional oder überregional ist, ob er aus Dubai kommt oder aus Südfrankreich oder weiß der Teufel woher, ist mir völlig egal, solange er sich in einem geordneten Investorenprozess den Entscheidern vorstellt und solange er guten Willens und guter Tat ist, um hier zu investieren und zu helfen. Das heißt also, ich weiß nicht, wer das verbreitet und mich da in die Ecke stellen will, ich sei gegen die regionalen Investoren. Das ist Unfug. Zum Zweiten, warum in die Öffentlichkeit? Warum spreche ich oder hat der Investor sich an die Öffentlichkeit gewandt? Obwohl die Unterschrift unter dem Papier von Seiten des FCK noch nicht drunter ist. Auch das ist vollkommen klar. Es gab bisher immer nur in der Öffentlichkeit so ein Halbwissen darüber, ob und was und wie die regionalen Investoren bereit sind, sich hier zu engagieren. Es gab aber überhaupt keine Informationen darüber, mit welch großem Engagement und mit welchen großen finanziellen Mitteln dieser Anker-Investor hier einzusteigen bereit ist. Und da muss man doch schon, damit man auch bei den Mitgliedern und den Fans und der Öffentlichkeit, die sich auch ein Meinungsbild machen müssen, muss ich doch dafür sorgen, dass alles klar dargestellt wird. Denn auch die regionalen Investoren hatten zu diesem Zeitpunkt noch kein ernsthaftes Angebot abgegeben, sondern immer nur Absichtserklärungen. Und der erste, und ich betone bis heute auch einzige, Investor, der ein ernsthaftes, unwiderrufliches und bindendes Angebot abgegeben hat, ist eben jener Investor aus Dubai. Alles andere sind bisher Absichtserklärungen oder Erklärungen, in einer Form vorliegen, wie sie bisher noch nicht angenommen werden können. Aber ich bin, was die Frage der Investoren angeht, vollkommen neutral. Mir ist wichtig, hier auch nochmal den Investor aus Dubai zu zitieren, der klar gesagt hat, ihm sind die regionalen Investoren und die Fansäule als Co-Investoren ausdrücklich willkommen.
Mhm. Wie Sie im SWR Sportfernsehen darüber ja gesprochen hatten, jetzt gucke ich, ob Sie mich auch hören können. Ja, können Sie mich. So, habe ich ja selbst auch so ein bisschen gemutmaßt. Wer könnte das denn sein? Ein Investor aus Dubai? Handelt es sich um einen Deutschen, der nicht in Deutschland lebt? So, da dachte ich ja, naiv, wie ich nun mal bin, vielleicht ist das ja der Professor Doktor selbst. Weil Sie haben ja auch durchaus geschäftliche Gefilde in Dubai bestritten. Also Sie sind ja im Prinzip so ein Global Player irgendwie, ne?
Also da kann ich Ihnen, klar aufzuräumen, erstens empfehle ich den Leuten, die wissen wollen, wer und was ich bin, immer mal in die November-Ausgabe des Schweizer Magazins November 2018 des Schweizer Magazins Sette, also wie italienisch 7, Style zu schauen. Das ist ein großes siebenseitiges Interview mit mir und da sieht man mal, was ich tue oder was ich nicht tue. Ich selbst bin Anwalt und Inhaber und Eigentümer und Inhaber einer multinationalen Anwaltskanzlei. Wir haben in 13 oder 14 Büros in 8 Ländern und das Ganze steuere ich aus der Schweiz heraus und darüber hinaus bin ich selbst mit meiner Frau multipler Unternehmer, Private Equity Investor und wir sind in allen möglichen Industrien beteiligt, aber ich sage Ihnen eines, das Letzte, in was ich investieren würde, wäre ein Fußballclub. Weil ich verstehe von Fußball nichts, das muss ich auch nicht, sondern ich verstehe was von Zahlen, Daten und Fakten. Und wie einer auf die Idee kommen kann, dass ich also Gelder in einen Fußballclub investieren würde, das ist mir völlig, völlig fremd. Das kann nichts anderes sein als gesteuerte, bewusste Fake News, um hier jemanden wie mich zu disqualifizieren.
Nee, Herr Professor Dr. Wilhelm, das hat.
Das läuft bei mir runter wie Wasser. Denn, es ist auch so, lieber Linz, ich bin einer der ganz wenigen, die eine von mir bei Amtsantritt erstellte und geforderte Compliance- und Corporate Governance-Erklärung unterzeichnet habe und dort habe ich alle meine geschäftlichen Verbindungen, die auch nur im Ansatz mit Fußball zu tun haben können, offengelegt. Und ich sage Ihnen, die wenigsten aus unseren Gremien waren bereit, willens und in der Lage, diese Erklärung zu unterzeichnen. Also da bin ich durchsichtig wie ein Stück Papier.
Also damit damit das jetzt auch jeder versteht, es handelt sich dabei, Sie müssen mich dann korrigieren, falls ich was Falsches erzähle. Es handelt sich dabei um ein Stück Papier oder mehrere, je nachdem, das offenbart und auf dem niedergeschrieben wird. Nee, ich muss es abkürzen. Sie möchten damit sagen, Sie haben keine geschäftliche... Ja, Sie haben keine geschäftlichen Interessen durch Ihr Engagement beim 1. FC Kaiserslautern.
Genau, überhaupt nicht. denn meint die anwaltliche Tätigkeit, die ich mache, die ist so hochspeziell und so international, dass ich nicht glaube, dass im Umfeld von Kaiserslautern irgendjemand ist, der diese Dienste in Anspruch nehmen würde, die ich anbiete. Und nochmal diese Erklärung, Corporate Governance und Compliance Erklärung, das ist heute State of the Art in jedem Unternehmen, was etwas auf sich hält, dass dort jeder der Entscheider offenlegt, ob und welche geschäftlichen Interessen oder Verbindungen er zu dem Unternehmen hat, für das er arbeitet. Und da ist es eher so, wenn das einer nicht unterschreibt oder nicht offenlegt, das hat ein Geschmäckle.
Ja. Ach, es ist wie immer rund um den Betzenberg so ein bisschen verrückt. Jetzt mal eine persönliche Frage von mir an Sie. Haben Sie eigentlich Ihren Auftrag, Ihren Antritt da schon bereut? Weil ich meine, Sie müssen ja auch dann Nerven aus Stahl haben. Weil es gibt immer so zwei geteilte Meinungen. Es gibt immer Leute, die draufhauen. Es gibt immer Leute, also die einem so ein bisschen reinreden. Ja.
Relativ klar beantwortet. Ich habe eine Aufgabe übernommen. Ich habe die Aufgabe damals gern übernommen. Und ich war froh und dankbar. Ich war ja völlig unbekannt. Mich hat ja in Kaiserslautern auch auf der Mitgliederversammlung noch niemand gekannt. Ich war froh und dankbar, dass ich mit einer solchen überwältigenden Mehrheit gewählt worden bin. Ich habe den Leuten versprochen, dass ich diese Aufgabe übernehme. Und es spielt überhaupt keine Rolle für mich, ob mir das Spaß macht oder nicht Spaß macht, ob mich das nervt oder nicht nervt, ob es mich viel Zeit kostet oder wenig. Ich habe mein Wort gegeben, ich habe den Auftrag angenommen und ich werde diesen Auftrag zu Ende bringen. Und dabei ist es mir egal, wenn jemand versucht, sich mir in den Weg zu stellen, dann wird mich das nicht davon abhalten, meinen Auftrag zu Ende zu bringen. Ja. Und Sie sehen ja, ich sitze hier vollkommen entspannt. Es gibt viele Attacken oder Versuche von Attacken. Aber wie habe ich vor kurzem getwittert, ich stelle mich auch in den Wind, wenn der Wind von vorne kommt.
Also Twitter, das ist ja auch noch so ein Ding. Ich habe gesehen, ich folge Ihnen ja auch über Twitter. Ich hab gesehen, Sie fangen an oder Sie haben begonnen auf nicht alle, das kann ich ja selbst nicht irgendwie auseinanderhalten, wer an was twittert. Aber Sie versuchen zumindest sehr, sehr viele Fragen und Kommentare irgendwie zu beantworten oder zu kommentieren.
Auch das ist vollkommen klar. Es ist ja nicht, Sie müssen immer sehen, in meinem Berufsbild als Anwalt und in dem Tätigkeitsbereich, in dem ich tätig bin, sucht man normalerweise nicht die Öffentlichkeit, sondern ist eher, verhält sich eher diskret. So. Wenn ich ein Medium wie Twitter nutze, dann ja nicht zu zeigen, was ich für ein schönes Auto fahre oder oder was ich sonst mache, sondern nutze ich das, um Botschaften abzusetzen. Und hin und wieder gibt es Botschaften, da bin ich an bestimmte Geheimhaltungsvereinbarungen, an bestimmte Verschwiegenheitspflichten gebunden. Und trotzdem merke ich, dass Dinge schief laufen und korrigiert werden müssen. Und dann suche ich mir halt eine Ausdrucksweise oder ein Medium, um die Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen, dass andere dort mal nachbohren, wo ich den Finger hinhalte. Ja. Und wenn ich dann in einem solchen Medium in Erscheinung trete und die Leute mir antworten oder mit mir kommunizieren, dann ist es natürlich meine Pflicht, dass ich denen auch antworte. Sonst kann ich es ja lassen. Ja. Es geht mir nicht darum, bekannt zu werden. Ich bin bekannt genug. Ich habe keinerlei geschäftliche Interessen mehr. Mit 63 bin ich auf dem Zenit meiner Karriere. Und ich musste die Öffentlichkeit suchen, um bekannt zu werden. Ja. Ich habe eine Botschaft, die will ich rüberbringen. Und Manchmal nutze ich das Medium auch, um eine Botschaft loszuwerden, wenn ich mich ärgere. Lege ich auch einen Missstand offen, jawohl. Aber damit muss man sich dann beschäftigen, damit muss man dann umgehen können.
Wie gehen Sie denn damit um, wenn Leute, also das habe ich jetzt geschrieben bekommen, wenn Leute Ihnen vorwerfen, dass es hierbei um Narzissmus pur gehen würde?
Also es ist ja, jedes Ding hat zwei Seiten und jede Medaille hat zwei Seiten und man kann natürlich das, was ich tue, so oder so betrachten. Ich stelle einfach fest, wenn ich die sozialen Medien und die Reaktionen auf mein Tun dann beobachte, dass sicher über 80% hinter mir stehen und froh sind, dass ich mich auf diese Art und Weise an die Öffentlichkeit wende. Und wenn jemand meint, wenn sie mir vorwerfen, das sei narzisstisch, ja mein Gott, also wissen's, ich kann nicht auf jedes Geschwätz und auf jeden Anwurf antworten. Das wird dann auch zu blöd.
Okay. So, das waren die Kommentare, die ich jetzt rausgepickt habe, die so ein bisschen kritischer waren. Finde ich aber auch okay, weil ich meine, sonst müssten wir uns ja nicht hier unterhalten. Ne? Dann könnten wir telefonieren oder sowas, wenn es nur meine Fragen gäbe.
Hund beißt Mann, ist keine Meldung, aber Mann beißt Hund.
Das ist das stimmt.
Nehme ich Ihnen das überhaupt nicht rum, dass Sie auch die kritischen Kommentare, mein Gott, es ist ja auch in Ordnung. Ich meine, ich stelle mich ja auch der Kritik. Es ist ja nicht so, dass ich völlig selbstverliebt immer der Meinung wäre, dass alles, was ich mache, richtig ist. Ich überziehe natürlich manchmal auch. Und erziehe manchmal auch gerne, um einen Punkt zu setzen. Ja? Aber eines kann ich Ihnen versichern. Mir dabei irgendwelche üblen Absichten zu unterstellen, das ist also weit gefehlt. Ich kann immer wieder wiederholen, ich habe einen Auftrag, den erfülle ich. Und wenn jemand versucht, mich an der Erfüllung dieses Auftrages zu hindern, wenn und soweit ich mich im Rahmen von Gesetz und Satzung bewege, dann musste er mit meinen Reaktionen leben können.
Hat jetzt ein bisschen gedauert, bis ich das Bild wieder umgeschaltet habe, weil ich war wieder stumm. Okay. Das ist natürlich so, dass eine Medaille immer zwei Seiten hat und die können auch sehr gerne hier besprochen werden. Deswegen möchte ich ja auch beispielsweise in einem der nächsten Episoden gerne auch mit anderen Menschen hier an der Stelle halt noch darüber sprechen, wie denn aktuell eben alles so läuft. Aber ausreizen sollte man das Thema dann auch nicht. So, aber es wurde keiner persönlich angeprangert. Also so habe ich es jetzt zumindest verstanden. So.
Nö. Also, wie gesagt, es ist auch das falsche Medium. Ich stelle mich jetzt hier nicht hin und sage, Müller, Meier, Schulze machen dieses oder jenes falsch. Ja. Die einzige persönliche Kritik, die ich angebracht habe, und dazu stehe ich auch nach wie vor, ist die, dass ich der Meinung war, dass eben Merck falsch oder unvollständig kommuniziert hat. Das habe ich korrigiert und das will ich jederzeit wieder tun. Ob das dem Merck gefällt oder nicht, spielt dabei keine Rolle, weil es gibt eine höherrangige Macht, die heißt Mitglieder und der bin ich verpflichtet.
Wie wichtig sind denn Ihrer Meinung nach noch Mitglieder in einem solchen Prozess? Denn es ist ja so, wenn ich Informationen habe, wenn es gerade jetzt um Investoren und sowas geht, das ist ja für den FCK überlebenswichtig. Das heißt, läuft jetzt alle, angenommen, was hoffentlich nie passieren wird, alles läuft schief, dann ist der Verein, den wir so lieben und mit allem, was wir haben, unterstützen, ist halt kaputt. Der ist dann halt einfach weg, vielleicht sogar. Ich bin vor 2 Tagen gefragt worden, Mensch, Marc, was kann man denn eigentlich als Mitglied so noch tun? Da sage ich ja nix, ihr müsst die Leute arbeiten lassen, weil wenn man sich da, glaube ich, immer von außen reindrängt, dann wird es auch irgendwie schwierig oder Gerüchte und sowas weit streuen würde. Das ist ja das, was hoffentlich vorhin nicht missverstanden worden ist, nicht irgendjemand hat behauptet, Sie seien der Investor, sondern ich habe gemutmaßt bei mir im Wohnzimmer, vielleicht ist das der Herr Dr. Professor, Professor Dr. Wilhelm. Aber durch diese Geschichten, gerade durch Social Media und so weiter, läuft sowas halt sehr schnell. So, aber nochmal zum Kern.
Ja, zu den Mitgliedern.
Wie wichtig sind die Mitglieder in so einem Prozess?
Ja, also, nochmal, also im Prozess sind die Mitglieder leider überhaupt nicht wichtig, weil sie spielen keine ihnen gesetzlich zugeordnete Rolle. Die Mitglieder können lediglich Druck in Anführungszeichen auf die Entscheider ausüben und ihre Willensbekundung in der Öffentlichkeit deutlich machen, so nach dem Motto, wir würden lieber nach links oder lieber nach rechts gehen. Aber in den Entscheidungsprozess sind die Mitglieder im laufenden Geschäftsjahr nicht eingebunden. Man muss wissen, dass in der Phase, in der wir heute sind, in der die KG auf Aktien sich in der Planinsolvenz befindet und der Verein, der e.V., noch nicht in der Planinsolvenz, da ist es so, dass die der Investorensuchprozess zwar gesteuert und kontrolliert wird von dem Sachwalter und von den und von der Geschäftsführung der KG auf Aktien, aber ob und wer denn am Schluss als Investor genommen wird, diese Entscheidung liegt, solange der eingetragene Verein, der e.V., nicht in der Insolvenz ist, beim Vorstand. Der Vorstand hat dann mal zu entscheiden, ob und wem er, welchem Investor er seine Aktien zu welchen Bedingungen verkauft. Das wird in der Öffentlichkeit auch im Moment leider in dieser Deutlichkeit nicht klar. Ja? Und die Mitglieder, die haben ihre Rolle und ihre Funktion dann wieder, wenn die Mitgliederversammlung kommt. Und dann garantiere ich Ihnen, werden die Mitglieder aufstehen und werden darüber richten, qua erneuter Wahl oder qua Entlastung, wer von uns einen guten Job gemacht hat und wer von uns keinen guten Job gemacht hat. Das ist die Stunde der Mitglieder.
So. Ich grüble jetzt noch sehr, was ich denn noch alles fragen kann, ohne zu viel Details irgendwie in Erfahrung bringen zu wollen, die Sie vielleicht auch gar nicht sagen dürften, aber dann würden Sie die auch wahrscheinlich nicht beantworten. Ich kann jetzt noch so kritisch nachfragen, wie ich will. Letztlich haben Sie ja hier schon klar gemacht, um was es Ihnen geht, dass Sie ein Mandat von den Mitgliedern erhalten haben und dass Sie für die versprochene Transparenz, sage ich mal, eben einstehen und das halt umsetzen wollen. Ich würde jetzt so gerne noch kritisch nachfragen, aber ich glaube, Sie können auch nichts weitermachen, als sich wiederholen, weil es ist halt etwas komplizierter. Naja, eben, ich muss sehr hart überlegen, wie ich denn eine Frage wie diese halt richtig stellen kann. Man kann vielleicht noch, okay, gut, man kann jetzt vielleicht noch hingehen und fragen. Nein, ich lasse es, ich verbrenne mir da die Finger.
Wenn ich nicht antworten kann, sage ich das frank und frei. Also.
Okay.
Aus mit Ihren Fragen.
Naja, es ist halt so, dass man das Gefühl hat, und da rede ich allerdings jetzt nur durch meine Wahrnehmung, wenn du ein gewisses Blatt, lass mal außen vor, aber wenn du halt im Kicker, wenn du in Tageszeitungen und so weiter immer vom Chaos liest, dann verlierst du so langsam, egal wie positiv du eingestellt bist als Fußballfan und als Fan des 1. FC Kaiserslautern, verlierst du so langsam ein bisschen die Hoffnung, gerade weil es eben vor 14 Tagen oder so, wurde ja das Angebot nochmal verlängert, zumindest wurde das mal so publiziert. Es kommt anscheinend nicht zur Unterschrift. Man hört, dass die Geldgeber, also Quatrix und Co., sich da auch irgendwie nicht wirklich drauf einlassen wollen. Also zumindest sagt man das halt so. Das ist so Rasenfunk-mäßig, ne? Können Sie denn so ein bisschen Hoffnung machen oder ist alles noch genauso wie Anfang Juni?
Also ich verstehe natürlich, dass wenn man jetzt alle Zeitungen, die Kicker, Bildzeitung, die seriöse Presse, was auch immer, Fernsehen, Rundfunk, wenn sich das alles anhört, alle haben natürlich immer nur einen Ausschnitt und ein Teilwissen. Niemand hat den gesamten Prozess vor Augen, niemand weiß, was im Hintergrund abläuft. Niemand kann ermessen, dass wir als Team nur wirklich, ich will nicht sagen Tag und Nacht, aber mit weitaus mehr Engagement als das einem Ehrenamt üblich ist, alles tun, um hier den Kampf aus dem Dreck zu ziehen. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, wir sind jetzt in einer Phase, in der wir als Bei- und Aufsichtsräte keine Entscheidungsbefugnis mehr haben. Wir können nur noch aufpassen, dass die Dinge in die richtige Richtung laufen. Und selbstverständlich spielt da jeder sein Spielchen in einem solchen Verfahren. Die Großgläubiger haben natürlich ein Interesse, möglichst viel von ihren Geldern, die sie investiert haben, wieder zurückzubekommen. Die Investoren haben ein Interesse, dass das Geld, was sie investieren, möglichst nicht dazu verwendet wird, Altschulden zu bezahlen. Der Insolvenzverwalter hat sein Interesse daran, möglichst schnell das Insolvenzverfahren erfolgreich zu beenden. Viele Leute, viele Stakeholder haben unterschiedliche Interessen. Und deshalb ist es meines Erachtens nach auch so wichtig, eben einen solchen Prozess nicht in den Hinterzimmern zu entscheiden, sondern an die Öffentlichkeit zu gehen und die Öffentlichkeit, die Mitglieder seriös, sauber und ordentlich laufend über das sachlich zu informieren, was da läuft. Und würde das getan werden in dieser Form, und dann gäbe es auch nicht diese ganzen Mutmaßungen und irregeleiteten Fake News, die Sie immer wieder lesen, über das Team oder was sich verstreitet. Klar haben wir unterschiedliche Auffassungen im Team. Das ist auch normal. Klar ist der eine mehr für diesen und der andere mehr für jeden Investor, weil der sagt, der ist eher lokal eingebunden. Der andere sagt, der hat mehr sportliche Konzepte. Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Ja? Und da wird auch heftig diskutiert. Und nochmal, wir reden über ein Unternehmen in der Krise. Ein Unternehmen, bei dem das kurz davor steht, dass die Lichter ausgehen. Und das ist nicht die Zeit des Wattebäuschenwerfens. Da muss man sich mit an klare Daten, Fakten, Zahlen halten, muss harte Entscheidungen treffen und muss sie auch nach außen vertreten. Und die Sozialromantik spielt jetzt keine Rolle. Denn nur wenn wir erfolgreich einen Investor finden, der bereit ist, mit uns nach vorne zu schauen, kann der FCK weiterleben. Ja? Und ist das Einzige, was zählt. Ja? Und wenn es darüber dann mal kracht, auch in den Gremien, mein Gott, wir sind auch nur Menschen. Ja? Da wird halt auch viel, viel erzählt. Ja.
Ja, wie wichtig oder ist es, ich frage das so, wie wichtig ist denn eine sehr lebhafte Diskussion in den Gremien in diesem Punkt, an diesem Punkt?
Die war natürlich umso wichtiger, je weiter wir von der Antragstellung entfernt waren. Mhm. Ab dem Zeitpunkt der Antragstellung, wo nach der deutschen Insolvenzordnung Aufsichtsräte und Beiräte ihre Entscheidungs- oder Genehmigungsrechte verloren haben, die gehen dann an Sachwalter und Gläubigerausschuss. Da ist natürlich die Diskussion nur noch eine Diskussion um, ja, jetzt hätte ich fast gesagt, um des Kaisers Bart. Nein, aber versucht man natürlich noch auch Einfluss zu nehmen auf die Entscheider, logischerweise. Ja. Ich bin auch kein Freund davon. Es muss nicht immer überall Friede, Freude, Eierkuchen herrschen. Ja. Man muss sachlich miteinander diskutieren. Man muss fair und offen miteinander umgehen. Ich persönlich bin überhaupt kein Freund von Spielchen hintenrum. Wenn ich jemanden attackiere und angreife, dann mache ich das mit offenem Visier und klaren Worten, ob das einem passt oder nicht. Sorry, ja, das ist nicht mein Bier, ja, nicht meine Aufgabe.
Okay, also ich höre raus, keine persönlichen Streitigkeiten werden auf dem Rücken des 1. FC Kaiserslautern ausgetragen. Ihrerseits. Und sie tun alles, was in ihrer Macht steht, als Aufsichtsratsvorsitzender das Ruder rumzureißen.
Genau, das ist das, wofür ich angetreten bin. Und wofür ich im November wieder oder im Dezember wieder antreten werde. Ich werde also nicht die Flucht nach vorne ergreifen. Diese ganzen Gespräche über Rücktrittsforderungen, Rücktrittsgerichte, das ficht mich alles nicht an. Ich habe eindeutig gesagt, ich würde niemals von diesem Amt zurücktreten. Es sei denn, die Mitglieder, die mich gewählt haben, würden mich auf der nächsten Versammlung nicht mehr wählen. Da bin ich weg vom Fenster. Aber solange ich mein Mandat habe und mein Mandat auf 1200 Mitgliederstimmen stützen kann, da kann ich Ihnen das versichern. Da kann schreien, wer will, und rufen, wer will, und drohen, wer will, und schreiben, schicken, wer will. Das wird einen Willen nicht umwerfen.
Das war ja auch noch. Jetzt haben Sie ja das schon beantwortet und auch geplappert von sich selbst ja, aus, im Übrigen. Nee, das.
Was dazu sagen.
Gerne.
Dieses Rücktrittsschreiben, von dem dann die Rede war, ja, das war ein gescheiterter Versuch, in strafrechtlich relevanter Weise mich an der Erfüllung meiner Aufgaben zu hindern. Denn das Schreiben, was mir geschickt worden ist, das habe ich durch meine Strafrechtsexperten analysieren lassen, das ist strafrechtlich relevant. Ja. Herstellen einer falschen Urkunde in Tatmehrheit mit versuchter Nötigung. Ja. Und ich habe das nur nicht, ich spiele das nicht groß an die Öffentlichkeit, weil wie gesagt, es gibt niemanden, der mich aus dieser Rolle herausnehmen kann, außer den Mitgliedern, die mich abwählen. Und da die Masse der Mitglieder nach wie vor der Meinung ist, dass ich einen vernünftigen Job mache, werde ich dafür auch hinstehen und auch da jemand meinen Rücktritt fordert. Mein Gott,
also die Rücktrittsforderung, falls das jemand nicht mitbekommen haben sollte, es war wohl so, dass Ihnen ein Papier vorgelegt worden ist, unterschrieben von verschiedenen Menschen im Gremium.
Ja, unterschrieben von einem Menschen, der behauptet hat, er hätte alle Gremien hinter sich, was nicht gestimmt hat. Da liegen mir Zeugenaussagen vor. Und das ist, aber wie gesagt, wenn ich das in die Öffentlichkeit spielen wollte, wäre relativ einfach, da würde ich eine Strafanzeige machen bei der Staatsanwaltschaft, würde die alle als Zeugen aufrufen lassen und dann hätten wir schnell draußen. Aber das hilft ja niemandem, das dient doch niemandem. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, es interessiert mich auch nicht, ob irgendjemand einen Rücktritt fordert, solange das nicht die Mitglieder sind, die mich gewählt haben.
Punkt. Das ist alles, was durch die Nachrichten geht. Ich nenne es jetzt einfach mal pauschal Nachrichten. Das ist alles so kontraproduktiv für das Bild des 1. FC Kaiserslautern, dass ich mich frage, wer denn Interesse daran haben könnte. Das ist keine Frage an Sie, es ist gerichtet, um Himmels Willen, ja, keine Namen oder Vermutungen oder sowas äußern. Aber ist die Fanseele meine Fanseele insbesondere, fragt sich dann halt, wer hat denn überhaupt Interesse an so einem, als so eine, an so einem Kinderkram? An so, wer bitte, was hat derjenige davon? Einfach nichts. Einfach nichts.
Ja, das ist vielleicht zu kurz gedacht. Das ist vielleicht zu kurz gedacht. Es gibt vielleicht eben doch Menschen, die dazu neigen, mit aller Gewalt in die Öffentlichkeit zu drängen. Und wenn dann einer wie ich herkommt und sie immer wieder am Kragen zieht und sagt, tritt mal wieder zurück ins Glied, ja, dass die dann natürlich daran Interesse haben, jemanden wie mich, der ungeblümt, ja, und frei von Angst seine Meinung sagt und wie ich versichern kann, die Wahrheit, ja, dass das den manchen nicht gefällt, ist klar. Und dann versucht man halt solche Leute wie mich, die unbequem sind, die versucht man natürlich mundtot zu machen. Aber ich bin Anwalt, ja. Das haben vor Gericht auch schon andere versucht.
Ja, gut. liegt ja schon fast in der Natur der Sache, ne? Als Anwalt, dass man da mit solchen Szenarien auch klarkommen muss. Okay, gut. Ich kann ja dazu nichts sagen. Also ich möchte auch keinerlei Partei für irgendjemanden ergreifen. Das sind halt so aktuell diese Storys um den Betzenberg herum, um dieses ganze Geschehen. Als Fan wird einem da natürlich Angst und Bange und deswegen wird da auch hartnäckig nachgefragt und der Herr Professor Dr. Wilhelm, der hat jetzt hier bewiesen, mir zumindest bewiesen, dass er Rede und Antwort steht. Ich hoffe, andere folgen.
Sind auch alles, lieber Marc Litz, das sind auch alles Nebenkriegsschauplätze. Ja, das ist alles, da müssen die Fans sich auch keine Sorgen machen. Auch wenn wir uns im Team streiten würden oder streiten oder unterschiedlicher Meinung sind oder es da ein Geplänkel gibt oder der eine A sagt und der andere B, das hat auf den ordnungsgemäßen Ablauf der Prozesse für die Investorensuche und für die Abwicklung der Planinsolvenz überhaupt keinen Einfluss. Ja? Nur wenn die Öffentlichkeit natürlich nichts anderes mitnimmt als das, wenn ich natürlich nicht über diese Prozesse an sich erzähle, dann sind natürlich diese Nebenkriegsschauplätze werden plötzlich zum Zentrum des Interesses. Ja, aber das ist eine klare Botschaft an die Fans, mit denen ich ja viel kommuniziere, eine klare Botschaft. Abseits dieser Geplänkel, wer auch immer sich da, wozu auch immer, in welcher Art und Weise immer verhalten will, abseits dieser Geplänkel ist der Prozess, den wir zu erfüllen haben, nämlich Sanierung und erfolgreiche Zuführung von Investoren. Dieser Prozess läuft völlig geordnet ab, völlig kontrolliert. Und wenn da was schief läuft, werde ich der Erste sein, der die Hand hebt und das in die Öffentlichkeit bringt.
So. Okay. Ich sage an der Stelle, wir haben über eine Stunde verbracht miteinander. Das ist ja Wahnsinn. Eigentlich auch ohne euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich auch, haben wir sogar ein bisschen länger Zeit verbracht, weil wir erstmal die Webcam und alles zum Laufen bringen mussten. Und dann habe ich mich noch dauernd stumm gestellt und habe mich gefragt, warum kann mich die Gegenseite nicht hören? Und ach, hör doch auf. Das war trotz des harten Gesprächsthemas eine schöne Zeit mit Ihnen. Es hat mir sehr, sehr Spaß gemacht. Es war natürlich sehr unterhaltsam, sehr nett, egal wie fies dieses Chaos aktuell ist. Ich würde Sie jetzt gerne nochmal abmoderieren. Dann folgt das Outro und zum Schluss muss ich Sie noch was fragen. Und zwar kann ich aber auch so in der Sendung machen. Sind Sie denn mit der Veröffentlichung dieses Gesprächs einverstanden?
Aber selbstverständlich. Ich meine,
ja, so.
Alles, was ich sage und tue,
kann vor Gericht
also von Recht und Gesetz und kann veröffentlicht werden. Wenn da jemand ein Interesse dran hat, da habe ich überhaupt keine Bedenken. Und selbstverständlich könnte ich das veröffentlichen. Und ich will wirklich nochmal den Fans zurufen, Leute, macht euch keine Sorgen. Wir kämpfen wirklich Tag und Nacht. Alle im Team. Da nehme ich keinen aus. Der Markus, der Rainer, der Martin Wagner, der Martin Weimer und ich und alle anderen, die da in diesem Umfeld eine Rolle spielen. Wir kämpfen alle an der gleichen Sache. Wenn es da auf dem Weg dahin unterschiedliche Meinungen gibt oder auch mal Reibungen, ja mein Gott, das ist ein Fußballverein, das ist ein Wirtschaftsunternehmen, wo wir sind Männer und fangen nicht an, wegen jeder kleinen Kleinigkeit gleich zu weinen, sondern wir erfüllen unseren Auftrag. Da müssen die Fans sich keine Sorgen machen. Wir tun alles, was wir können.
So. Und mehr kann der Professor Dr. Wilhelm an der Stelle, glaube ich, auch nicht mehr sagen. Also, lieben Dank für Ihre Zeit. Es war, habe ich eben schon gesagt, fabelhaft. Lieben Dank fürs Vorbeikommen und fürs Quatschen. Und euch lieben Dank fürs Zuhören, Zusehen. Bis zum nächsten Teufelsplausch.
Das war Teufelsplausch. Bis zum nächsten Mal. Du möchtest als Gast dabei sein? Dann schicke uns einfach eine Mail.